Grüß euch, Geschwister, alle miteinander. Danke für die Einladung, bei euch predigen zu dürfen. Das ist ein Wagnis, wenn man so einen Prediger einlädt. Und ich freue mich, dass ich einfach so viele bekannte Gesichter, Freunde aus früheren Tagen sehe. Und man trifft sie auch immer wieder, aber nicht mehr oft. Das ist halt manchmal leider so, dass sie Wege trennen, aber es führen auch manchmal Wege wieder zusammen. Ja, mir hat das vorhin sehr betroffen gemacht, was die Nachricht von Peter und seinem schweren Unfall und seinem Zustand angegangen ist. Und wie jetzt auch schon in diesen Gebeten und Beiträgen deutlich geworden ist, man stellt sich diese Frage, ja, warum, Herr? Das ist was, was sie uns menschlich, ganz menschlich aufdrängt. Und wir haben uns diese Frage auch vor vielen, vielen Jahren gestellt. Und auf diese Frage wirst du keine befriedigende Antwort erhalten. Weil Gottes Gedanken einfach so weit über uns sind, dass wir sie nicht mehr erfassen, was in seinem Plan ist. Wir haben damals ein Baby verloren, kurz vor der Geburt oder bei der Geburt. Und im Vorfeld schon eine schwere Schwangerschaft und auch danach eine schwere Zeit für meine Frau vor allen Dingen. Und ich bin so froh und ich sehe es jetzt irgendwie so als Führung auch vom Herrn, weil der Epps gerade mein Lieblingslied vorgeschlagen hat, das seit dieser Zeit mein Lieblingslied ist. Herr, weil mich festhält deine starke Hand. Und wisst ihr, was da zum Ausdruck kommt in diesen Zeilen? Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Weil du voll Liebe mich zu dir, dich zu mir gewandt, vertraue ich still. Du machst mich stark, du gibst mir neuen Mut. Ich preise dich, dein Wille, Herr, ist gut. Wisst ihr, was da drin steckt? Da steckt nicht eine Erklärung drin, sondern da steckt Beziehung drin. Da steckt etwas drin, da wo ich meinen Herrn oder ja, diesen Herrn so kennengelernt habe, dass ich ihm vertrauen kann. Dass ich weiß, wie die Umstände sich auch entwickeln, wenn sowas Schlimmes wie jetzt halt in Peter seinem Fall passiert, dass das alles für mich keine Erklärung haben wird. Aber ich weiß, da steckt der Gott, der liebt den Peter dahinter. Da steckt der Gott, von dem ich weiß, der hoffentlich auch ich weiß, dass ich ihn liebe. Und er mich liebt. Und ich in seiner Hand bin. Und Geschwister, für mich wäre sowas eigentlich, dieses Leid, nur erträglich aus dieser Perspektive. Dass ich weiß, da ist ein Gott, zu dem habe ich, der hat zu mir vielmehr eine solche Liebesbeziehung. Die ist ja viel stärker als wir die meine zu ihm, sag ich jetzt einmal. Und an der hängt es auch gar nicht, sondern er hat uns zuerst geliebt. Und in dieser, wenn diese das Hauptaugenmerk nimmer das ist, was ich für meinen Herrn da kann, sondern wenn es das ist, was ich für meinen Herrn bin, dann kriegt Leid, ich möchte nicht sagen Bedeutung, sondern einen Wert vergleichsweise unbedeutend. Wenn ich einen Paulus nehme, um euch ein Beispiel aus dem Wort zu nennen, und schreibt er die Geschwister in Philippi in seinem Brief, in Kapitel 1, aus dem Gefängnis, aus Fesseln und aus Leid, in Vers 18, ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zuschanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Merkt ihr das? Für den Paulus ist das nicht mehr bedeutend, ob er jetzt stirbt oder ob er weiterlebt. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beiden bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben und so weiter. Und da sieht man, Paulus geht es in erster Linie um die Gemeinschaft, um die Beziehung mit seinem Herrn. Und die hat er hier und die hat er im Jenseits. Und er sagt sogar, es ist weit besser, wenn ich gehen kann, wenn ich sterben kann, weil ich dann bei Christus sein kann. Und wenn er da noch eine Aufgabe hat für mich, dann ist es gut, weil dann kann ich euch dienen. Und im Petersheim Fall oder auch im Fall unseres Kindes damals ist es ähnlich. Es hat eine ganz andere Bedeutung für mich, wenn es um Beziehung geht. Gott ist dem Peter so nahe, wie er nur irgend sein kann. So nahe, wie er ihm vorher war, wie er euch ist, jetzt da herin, die ihr Christus im Herzen habt. Und wenn wir abscheiden, dann wird uns Gott nur näher sein, weil dann werden wir ihn sichtbar sehen. Aber ihr merkt, wir haben irgendwann, wenn wir Ja gesagt haben zum Herrn, eine Beziehung mit ihm gemacht. Oder zu einer Beziehung Ja gesagt. Sage ich viel besser. Und diese Beziehung hat da begonnen. Das ist die Beziehung eines Vaters, eines liebenden Vaters zu seinem Kind. Und sie wird nie mehr enden. Dazwischen kommt irgendwo dieser Schnitt für uns jeden, den wir Tod nennen. Der uns aber nur erlöst von unseren leiblichen Beschränkungen und Beschwernissen, von den Schmerzen und Leiden, die er jetzt auch leider durchmachen muss. Das wissen wir nicht. Aber die Beziehung ist nicht beeinträchtigt. Und um das geht es, Geschwister. Nicht um das, was wir irgendwie tun könnten oder tun sollten, sondern es geht darum, wir haben geliebte Kinder Gottes. Und dieses Vertrauen, in diesem Vertrauen dürfen wir einen Peter in Gottes Hände legen, was er auch immer mit ihm beabsichtigt. Gott kann ihn gesund machen. Und das, welche Freude, wenn das da voll ist. Weil dann ist er uns wieder geschenkt. Wie das ausschaut, wissen wir nicht, was der Herr beabsichtigt. Aber sollte er ihn zum Beispiel zu sich nehmen, dann geht es einem Peter mit Sicherheit besser als uns alle. Und darum ist die Frage nach dem Warum verkehrt, sondern führen wir uns vor Augen, dass es Gott um uns geht, um unser Herz, um das, dass er unsere Herzen gewinnt, um das, dass er mit uns Beziehung und Gemeinschaft hat. Das ist etwas, was mir sehr kostbar ist. Ich habe das gar nicht beabsichtigt. Ich habe es nicht gewusst, dass der Peter der Betroffene ist, von dem ich da gehört habe, der in Schweinbach diesen schrecklichen Unfall da erlitten hat. Aber es ist das, was man in den letzten Jahren einfach größer und größer geworden ist und wird. Und dafür bin ich total dankbar. Ich möchte mit euch eigentlich heute eine Bibelstelle anschauen. Das ist ein Matthäus-Evangelium in Kapitel 18. Ihr könnt es gerne aufschlagen. Da wird es letztlich auch genau darum gehen. Und zwar geht es darum, haben wir wirklich verstanden? Haben wir wirklich verstanden, von was wir Sonntag für Sonntag sprechen? Den wir für uns in Anspruch nehmen, Kinder Gottes zu sein. Und zwar möchte ich mit euch lesen, Vers 23, 18, Matthäus, Kapitel 18, Vers 23. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder und bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Dinare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern er ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du nicht auch du dich deines Mitknechts erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinen Bruder von Herzen vergebt. Da haben wir ein ganz interessantes Gleichnis. Da ist ein Knecht, der seinem Herrn eine Menge schuldet. Und um uns das vor Augen zu führen, da ist da von 10.000 Talenten die Rede. Und ich habe mal nachgeschlagen in dieser Währungstabelle meiner Bibel. Und da ist davon die Rede, dass diese ein Talent ungefähr 6.000 Dinare waren. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass ein Denar damals so der Lohn eines Tagelöhners war, was wir aus anderen Gleichnissen entnehmen, dann reden wir also da bei einem Talent schon von 6.000 Tageslöhnen. Das sind 20 Jahre des Lebens eines Arbeiters. Ja, ein Talent. Er schuldet aber 10.000 Talente. Also ich weiß nicht, ob es Bill Gates bezahlen hätte können, aber ein Normalsterblicher wird angesichts so einer Summe, die eigentlich einer Aussichtslosigkeit überführt. Also es ist ein irres Vermögen. Ja, und der Knecht ist diese Summe schuldig, heißt es. Und der Herr sagt, ja, zahl. Und er sagt, ich kann nicht, ich hab das nicht. Ja, dann musst du für deine Schuld einstehen. Ja, also, dann nehmen wir wenigstens das, machen wir so die Restverwertung, verkaufen wir die und deine Frau und deine Familie und das, was du hast, kommt wenigstens ein bisschen was rein. Und dann geht der Knecht auf die Knie und bittet kniefällig, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Ist diese Bitte, die er da äußert, ist das realistisch? Hat er begriffen, um was es eigentlich geht? Weil, wie wir gerade gesagt haben, selbst wenn er jetzt vielleicht ein Gutverdienender ist und verdient den dreifachen Tagelöhnerlohn oder sagen wir den fünffachen von mir aus, wird er sein Versprechen jemals irgendwie einlösen können? Ich glaube, darüber sind wir uns alle im Klaren, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dieses Wort, das da gebraucht wird, Herr, habe Geduld mit mir, das heißt, so, gib mir Aufschub, gib mir ein bisschen Zeit, ich werde diese Schuld schon bezahlen. Und da merkt man, da hat er was Wesentliches nicht verstanden. Aber er hat einen wunderbaren Herrn, wenn wir so wollen. Gell? Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt. Gell? Und das lesen wir öfter, wenn es darum geht, wenn Jesus einmal auf Menschen trifft. Gell? Innerliches Bewegtsein, oder er sieht, die Menschen in Jerusalem ist innerlich bewegt, weil sie können, weil sie sind wie Schafe ohne Hirten. Dieses Gefühl des Erbarmens. Gell? Der Herr hat genau gewusst, der kann mir das nie zurückzahlen. Und er geht her und gab ihn los, heißt es. Und er erließ ihm das Darlehen. Er gab ihn los. Vorher war er gebunden. Und was war er gebunden? An seine Schuld. Genau. Er war an seine Schuld gekettet. Und die hätte er bezahlen müssen, um den Preis seines und seines Besitzes und Vermögens, seiner Familie willen, und hätte sie doch nie begleichen können. Aber der Herr gab ihn los. Und da möchte ich eine Stelle aus dem Kolosserbrief dazu lesen. In Kapitel 2, Vers 13. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat den Schuldschein gelöscht von diesem Knecht, so wie er unseren Schuldschein gelöscht hat, inwieweit er uns gegenüber bestanden hat. Denn auch wir sind unserem Herrn was schuldig. Und zwar so lange sind wir was schuldig, bis es bezahlt ist. Und ich darf euch dazu eine Stelle aus dem Römerbrief lesen, um das zu verdeutlichen. In Kapitel 4. Da heißt es, dem aber, Kapitel 4, Vers 4, dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie auch David die Seligpreisungen des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet, glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde oder Schuld nicht zurechnet. Vers 4 war, dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Also mit anderen Worten, dem, der sich auf seine Werke verlassen möchte, der wird nicht für das belohnt werden, was er Gutes getan hat, sondern er wird Rechenschaft ablegen müssen und dafür gerade stehen müssen, was er nicht getan hat. Obwohl er es gewusst hätte. Warum hast du dem in der Situation nicht geholfen? Warum hast du nicht aufgemacht und hast den Kranken besucht? Und all diese Dinge, diese Vielzahl von Dingen, die bedeuten Schuld. Wir hätten sie tun sollen und haben es nicht getan. Und entweder, wenn wir bezahlen wollen, wir müssen für das gerade stehen, oder wir sind in der glücklichen Lage, wie sie uns da der David in die Psalmen beschreibt, das wo da zitiert wird, glückselig der, den Gott die Schuld nicht zurechnet. Ja? Und das findet man hier, dieser Herr, dieses Knechtes, sagt, er gibt ihn los und er erlässt ihm das Darlehen. Er rechnet ihm die Schuld nicht mehr zu, er zerreißt diesen Schuldschein. Und jetzt wird diese Reaktion des Knechtes, ist da sehr interessant. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Dinare schuldig war. 100 Tagelöhne, ja, das, wenn man die mit 100 Euro mal umsetzen, ein Tageslohn, dann haben es 10.000 Euro. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht fiel nun nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Diese 10.000 Euro sind für die meisten wahrscheinlich von uns eine große Summe, aber ich glaube, das ist irgendwo realistisch mit der nötigen Zeit, ist das etwas, was man abstottern kann. Ja? Also eine vergleichsweise geringe Schuld. Aber was zeigt das von dem, was der Knecht verstanden hat, von dem, was ihm gerade vorhin widerfahren ist? Es zeigt, dass er das Ausmaß überhaupt noch nicht begriffen hat. Dass er zwar von seinem Herrn gelöst worden ist, von dieser Schuld, und der Schuldbrief, ich habe jetzt einmal so gesehen, keinen Bestand mehr hat. Und dass er diese Folgen dafür nicht mehr zu tragen hat. Das sagt das eine. Aber er geht hinaus und fordert eine vergleichsweise geringe Summe von seinem Mitknecht. Und er treibt es ein und er treibt es in einer Härte ein. Ja? Geschwister, wenn ich wirklich verstanden habe, was der Herr mir erlassen hat, eine Schuld, die niemals ich selber hätte begleichen können, dann kann nur die einzige Antwort darauf sein, eine tiefe, tiefe Freude und Dankbarkeit darüber. Und ein weites Herz, andere gegenüber, die mir gegenüber in so einer Situation kommen. Und ich glaube, dass das sowas ist wie ein Indikator. Und zwar ein Indikator für das, inwieweit ich diese freimachende Botschaft des Evangeliums selber verstanden habe. Inwieweit ich selber begriffen habe, was mir eigentlich vergeben ist. Schuld ist etwas, was uns bindet, haben wir sogar aus diesem Vers daraus lesen können. Er gab ihn los, sein Herr gab ihn los. Ja, diese Bindung an seine Schuld hat er gelöst. Und auch wir sind an Schulden gebunden. Und es ist eine Sache, dass Gott uns löst von diesen Schulden. Die Frage ist nur, inwieweit haben wir uns selber gelöst von diesen Schulden? Oder inwieweit leben wir nur in dieser Illusion, Schuld wieder zurückzahlen zu müssen und auch zu können? Und das ist eine Illusion und das ist ein Selbstbetrug. Aber wisst ihr was, dass es in vielen Leben eine gewaltige Triebfeder ist, die uns antreibt. Antreibt zu einem scheinbar christlichen Leben. Aber was dabei nicht verstanden worden ist, dass Schuld etwas ist, was entweder in dem Falle besteht oder ausgelöscht ist. Und ich kann Gott nichts mehr bringen, weder irgendwas gut zu machen, weil ich in der Vergangenheit oder in der Gegenwart irgendwelche Sünden begangen habe oder Unterlassungen oder wie auch immer. Von dem kann ich nichts mehr gut machen, Gott gegenüber. Oder aber, dass ich meine, ich muss ihm jetzt dienen. Jetzt hat er mir so viel geschenkt und jetzt stehe ich in der Schuld, ihm zu dienen. Auch das ist ein Trugschluss. Auch das können wir nicht. Was wir können, ist ihm unser Leben überlassen. Und ihn in unserem Leben wirken lassen. Das ist aber ein großer Unterschied. Und ich gehe so weit, dass ich sage, wir sprechen da von Glauben auf der einen Seite und von Religion auf der anderen. Religion ist etwas, wo man immer diesen Schub im Kreuz haben, du musst. Wisst ihr, dass dieses Wort sollen, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, zum Beispiel, die 10 Gebote, findest du, dieses du sollst und Schuld hat dieselbe Wortwurzel. Du bist schuldig, Gott zu lieben. Das ist deine Pflicht, deine Aufgabe, du sollst. Aber Geschwister, wir kennen das gar nicht, sagt uns der Herr an vielen, vielen Stellen. Er muss aus uns eine neue Schöpfung machen. Und wenn wir meinen, aus unserem Fleisch, aus unserem alten Menschen heraus, Gott irgendetwas bringen zu können, dann haben wir was Entscheidendes nicht verstanden. Jesus hat ein Werk am Kreuz vollbracht. Und sein Siegesruf am Kreuz ist, es ist vollbracht. Und wir reden davon jeden Sonntag, mindestens. Wir reden davon in die Bibelstunden, in unseren Gesprächen. Aber haben wir erfasst, was das heißt? Es ist vollbracht. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. Da können wir nichts mehr dazu tun. Und zwar weder in der Weise, etwas gut zu machen, wie ich gesagt habe, nur in der Weise, Gott etwas bringen zu können. Und das müssen wir erfassen. Weil erst dann werden wir wirklich beginnen zu leben. Erst dann werden wir beginnen zu lieben. Weil wir verstehen, wie sehr uns Gott nämlich geliebt hat. Und alles für uns da hat. Und ich finde das ganz was Gemeines, was dem Teufel da gelingt, dass er uns täuscht. Religion ist die gemeinste Täuschung, was am Glauben angeht. Glaube ist Beziehung. Und in dieser Beziehung, lasse ich mich fallen, ich habe zuerst ein wunderschönes Lied gesungen, 4:8:4 glaube ich war das, oder? Lege deine Sorgen nieder. Leg sie ab in meiner Hand, du brauchst mir nichts zu erklären, denn ich habe dich längst erkannt. Leg deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht, Frieden gebe ich dir wieder, Frieden habe ich dir gebracht. Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham, du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich habe für sie bezahlt. Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder. Lass die Zweifel einfach los. Und dann kommt Refrain, lege sie nieder in meiner Hand. Und man denkt, das ist ja grammatikalisch falsch. Lege sie nieder in meine Hand. Muss doch eigentlich heißen. Aber der Autor hat sich genau was dabei gedacht. Leg sie nieder in meiner Hand. Das sagt nämlich, dass ich selber in seiner Hand bin. Und da kann ich alles liegen lassen, kann mich selber fallen lassen und ich kann nicht tiefer fallen, das ist so ein Widerspruch, wie in seine Hände. Ja. Und Christa, ich möchte euch ermutigen, darüber nachzudenken, inwieweit mir, und da spreche ich zu mir selber, mir Religion mit Beziehung verwechseln, mitgeben. Indem wir meinen, wenn wir für Gott was tun, machen wir Gott Freude und können wir ihm dienen. Aber was Gott von uns möchte, ist, dass wir ehrlich werden. Ehrlich uns selber gegenüber, Gott gegenüber und Menschen gegenüber. Und das sind Dinge, die uns vielleicht auf Anhieb gar nicht so auffallen. Was der Motor unseres christlichen Handelns ist. Betet drum, dass der Herr euch durchleicht. Es ist eh alles vor ihm offenbar. Du kannst ihm nichts sagen, was er nicht eh schon weiß. Es ist ja eigentlich nur, dass wir selber uns die Hände vor die Augen halten. Und wir müssen uns ins Licht Gottes stellen, uns von ihm durchleuchten lassen und uns frei machen lassen von diesen Dingen, von Schuld. Also ich hoffe, ihr habt es verstanden, wie ich das sagen will. Schuld in der Form, auf der einen Seite, dass wir was gut machen wollen, was wir vielleicht an Bösen getan haben, wo uns bewusst ist, wo unser Gewissen umschlägt. Und Schuld auf der anderen Seite, in dem Verständnis, dass wir meinen, wir müssten Gott etwas bringen, etwas tun, jetzt für ihn handeln. Nein, Geschwister, das brauchen wir nicht mehr. Dass das dann in der Folge, wenn ich begriffen habe, was Gott für mich da hat und von was er mich erlöst hat und befreit hat, eine Folge in mir ist, dass ich mich nämlich aufmache und sage, Herr, das einzig und allein, du kannst mich füllen mit deinem Heiligen Geist, mit einem neuen Leben, mit deiner Liebe. Seine Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen. Und nur aus diesem, was er neu in unser Herz eingelegt hat, können wir Gott dienen. Indem wir von unserem eigenen Willen loslassen, von unseren Vorstellungen, weil die Vorstellungen davon, Gott, wie wir Gott dienen können, sind oft Religion. Es ist oft Religion, Götzendienst. Aber er kann dann etwas Neues in uns einlegen. Einen Wunsch, ihm zu dienen und vor allem auch, uns, dass wir in diesen Werken, die er zuvor bereitet hat, dienen. Und ich weiß, das ist eigentlich Thema für viel mehr Predigten. Darum schneide ich jetzt das an. Es geht mir heute primär einfach um das Thema Beziehung und habe ich das richtig verstanden. Aber wie gesagt, nur um klarzustellen, Christsein kann ich nicht machen. Das kann ich aus meiner Kraft, aus meinem Fleisch niemals tun. Aber was ich als Mensch machen kann, ist zu kapitulieren. Und mir einzugestehen, die Schuld, in welcher Form auch immer, kann ich Gott niemals zurückzahlen. Ich kann nur sein Angebot dankbar mit Freude annehmen, dass er mir die Schuld erlassen hat und den Schuldschein zerrissen hat. Amen. Und da gibt es nichts mehr drunter. Und dann setzt mich das frei. Das macht, wenn ich frei von Schuld bin, von dem, was Gemeinschaft zerstört. Wisst ihr das? Dass die Schuld, wenn wir im Garten Eden singen, wie Adam und Eva gesündigt haben, dann hat es einen Bruch gegeben. Sie sind schuldig geworden in der Form, dass sie ungehorsam gewesen sind und haben von diesem Baum der Erkenntnis die Frucht gegessen, die sie nicht hätten essen dürfen. Und was war die Folge? Scham. sofortiges Schuldbewusstsein. Eure Schuld ist es, die eine Trennung macht zwischen euch und eurem Gott. Und Beziehung ist nicht mehr möglich. Und es geht darum, dass diese Beziehung wieder hergestellt wird. Dass Beziehung wieder in Gang kommt. Und wie ich schon gesagt habe, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr bezahlt die Schuld oder sie werden mir erlassen. Bezahlen kann ich sie nicht, haben wir festgestellt. Also bleibt mir nur dieser zweite Weg, um diese Beziehung wieder herzustellen, nämlich, dass ich mir diese Schuld schenken lasse. Geschwister, aber das muss von da oben da runter fallen, da runter sinken. Und dann wird sie unser Leben verändern. Verändern in ein Leben, das nimmer von diesem getrieben sei und ich muss und ich soll und ich bin in der Pflicht und hin zu einem Herr, danke. Herr, danke. Und was hast du für mich? Und es ist erstaunlich, für mich ist das erstaunlich und begeisternd, gerade wie dieser Paulus da eben in seiner Situation ein Leben, das im Einsatz für den Herrn und mit allen Widrigkeiten, die man sich vorstellen kann, wenn man das liest, was er alles mitgemacht hat, diese Stationen, dann sagst du, ja, hau einen Hut drauf, möchtest du sagen, also menschlich gesagt, das ist doch kein Leben. Und der Paulus sagt, ha, ich freue mich. Und selbst da im Gefängnis, ich freue mich. Weil das Evangelium geht voran, mein Gott ist mit mir und ob ich jetzt da im Gefängnis ende oder ob ich wieder freikomme, spielt alles keine Rolle. Weil Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Und er ist der, der diese ganze Schuld auf sich geladen hat, der diesen unseren Schuldschein zerrissen hat, die Beziehung zu Gott hergestellt hat. Geschwister, in dieser Beziehung dürfen wir jetzt leben. Wir stehen in keiner Bringschuld mehr. Wir sind in keiner Bringschuld mehr. Sondern unsere Sache ist zu erkennen, es anzunehmen und zu danken. Und dann wird sich unser Leben verändern. Denn dann lassen wir los. Dann lassen auch wir los. Nicht nur unser Herr, der uns losgelassen hat, sondern auch wir müssen von unserer Schuld loslassen und von diesen Gebundenheiten. Und dann können wir auch unsere Mitgeschwister oder die Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben, in dieser Liebe und in dieser Vergebung begegnen. Also, ich habe jetzt da ein Stichwort genannt, Schuld gehört Vergebung, gehört vergeben. Wir müssen, Gott muss uns vergeben, wir müssen uns vergeben und wir müssen anderen vergeben. Und durch Vergebung passiert dieses Loslassen. Der Herr hat uns ein Gebet gegeben. Ein Beispielgebet, sagen wir oft. Aber ich glaube, dass dieses Vater Unser viel mehr ist, dass in dem Vater Unser viel, viel mehr steckt, genau von diesen Wesenheiten. Und wissen Sie, was das Zentrale eigentlich fast in der Mitte ist? Da steht drin, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Wir müssen unseren Schuldnern vergeben und auch uns selber. Weil wir haben, wie gesagt, oftmals uns selber gegen über Schuld. In der Form, dass wir meinen, wir müssen noch was gut machen, noch was bringen. Überlegt es einmal nur ein Beispiel. Eine typisch bayerische Mentalität ist, dass man sich eigentlich nichts schenken lässt. Weihnachten ist aber ein totaler Stress für viele, Weil da wird dann überlegt, was hat man letztes Jahr von demjenigen gekriegt, oder beim letzten Geburtstag. Und es sollte ja ungefähr was gleichwertig sein, was man ihm dann wieder schenken will. Weil man sieht sie in der Bringschuld. Gell? Man will ja nichts sich nachsagen lassen. Das verpflichtet einen mehr oder weniger. Merkt ihr das, was da für Denken, für ein krankes Denken dahinter steht? Was wir da mitbringen. Oder man lädt Gäste ein. Dann ist es oftmals viel wichtiger, dass man da richtig brillieren kann und also denen das Beste. Das ist auf der einen Seite ein wunderschöner Wesenszug. Aber um was geht es eigentlich? Geht dann doch das um Gemeinschaft. Um eine lockere, entspannte, schöne Gemeinschaft. Und ob es jetzt da Suppen gibt oder ein Menü, ein viergängiges, das ist eigentlich zweitrangig. Ich bin zwar ein guter und ein gerne Esser, ich genieße sowas, also ich freue mich schon darauf, aber ich sprich von den Motiven, die dahinter stehen. Also, dass man dieses Vergleichen spielt da so rein. Und das geht alles nicht. Beziehung heißt sich fallen lassen. Vertrauen können. Nicht mehr zu müssen. Nimmer in der Schuld zu stehen, nimmer im Soll, nimmer im Defizit, sondern begleichend. Und das wird unser Leben verändern, Schwester, auch nach außen. Weil der Geist Gottes in uns dann am Werke sein wird, wenn nichts mehr diese Beziehung stört. Dann, wenn Beziehung wieder hergestellt ist, kann der Geist Gottes ungehindert in uns wirken, uns verändern und umgestalten. Vor vielen, vielen Jahren habe ich eine Predigt gehört von Wim Auernill. Und die habe ich nie vergessen, weil es mich so begeistert hat, was er erzählt hat über die Verwandlung von einer Raupe in einen Schmetterling. Und da steht genau dieses Wort Metamorphose. Mancher wird es vielleicht aus dem Biologieunterricht noch kennen. Dieses griechische Wort Metamorphose, was auch verwendet wird in der Schrift. Wir werden verwandelt in das Bild des Sohnes Gottes. Und ich finde das so wunderbar. Da ist auf der einen Seite eine Raupe, die am Boden kriecht, sie abmüht, sie die Gräser und Halme aufgekämpft, um oben dann das Laub zu fressen. Und sie stoßt diese Haut ab, diese Enge, dieses Eingekerkertsein, dieses Gebundensein. Und rauskommt ein Schmetterling. Ein Schmetterling, der sie in die Luft erhebt, der von ganz anderen Nahrungsmitteln lebt, nämlich vom Nektar und nicht mehr von den Blätteln. Er wird verwandelt. Ist es dasselbe Tier? Ja, aber dazwischen steht eine Verwandlung. Und das ist das, was der Geist Gottes in uns machen möchte. Er möchte uns von der Raupe zum Schmetterling machen, wo wir uns über das alles erheben, was uns bisher so eingeschränkt und gebunden und auch Mühe gemacht hat. Und das ist mein Wunsch und meine Bitte für mich ganz persönlich und für euch, dass wir das erfahren dürfen. Und dass wir das zulassen, dass wir erkennen. In der Bibel, im ganzen Neuen Testament lesen wir immer wieder, dass wir die Liebe Gottes erkennen. Dass es von da oben darunter sinkt. Das ist nichts mehr, das wir Gott irgendwie bringen könnten oder bringen müssten. Ich wiederhole es einfach nochmal. Und aus so einer Voraussetzung, da möchte ich Christ sein. Da freut mich das. Und ja, in diesem Sinne möchte ich da abschließen, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich da nicht was übersiege. Ja, jetzt hätte ich fast was Wichtiges übersehen. Und das ist nämlich was Schreckliches, was ich aber fast nur dazu sagen muss. Nämlich, der Herr sagt, zu diesem Knecht, er rief sein Herr, den Knecht herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechts erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Ja. Wir haben zum Eingang am St. Römerbrief das gelesen, wenn wir auf unser Tun, auf unsere Werke vertrauen, dann sind wir, dann werden wir nach unserer Schuldigkeit beurteilt werden. Okay? Also jetzt, der Knecht hat das nicht angenommen, diese völlige Schuldbefreiung, sondern er hat immer nur das Gefühl gehabt, ich muss da was zurückzahlen, und damit ich zurückzahlen kann, muss ich von diesem anderen Knecht schauen, dass ich kriege, was irgend möglich ist, was der mir schuldig ist. Dann kann ich von meiner Schuld wieder was abgelten. Aber haben wir ja gesagt, geht er nicht. Er hat das nicht begriffen und er hat es nicht angenommen. Und diese Warnung, die da drin steckt, ist: So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinen Bruder von Herzen vergebt. Und wie ich gesagt habe, das kann ich nur, wenn ich selber weiß, mir ist alles vergeben. Und darum ist das eine ernste Warnung an uns, die wir, selbst wenn wir überzeugt haben, wir sind errettet, dass wir uns einfach fragen, haben wir wirklich das in seiner letzten Konsequenz verstanden? Was es heißt, Gott hat meine Schuld vergeben. Haben wir es verstanden, dass auf diesem Schuldschein nichts mehr steht, nur ein weißes Papier, beziehungsweise dass es zerrissen ist? Und wenn ihr den ersten Johannesbrief lest, das ist ein schwieriger Brief für viele. Und auch mir sind da viele Dinge, die ich nicht verstehe. Aber der Johannes spricht zu Eingang davon, dass er uns den Sohn Gottes zeigen möchte, so wie sie ihn erlebt haben und berührt haben und gehört haben und gesehen haben, was er da hat. Im 1. Johannes 1. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet für euch, dass diese Bitte des Johannes für uns alle zutrifft. Dass die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn das Kennzeichen unseres Christseins ist. Die Beziehung zu ihm, die über allem steht, über Beschwernis, über Leiden, über Tod, über allem. Und dass das Kennzeichen unseres Dienens ist. Und nicht dieses Muss, das wo uns antreiben will. Der Kerkermeister und der Folterknecht, die uns anschirmen und unser Leben so mühsam machen und letztlich nichts mit dieser Gnade zu tun haben, die uns Gott anbietet. Völlige Befreiung von irgendwie welcher Schuld. Amen.